Backstage.
Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Judy aus Oldenburg. Judy komponiert Musik und schreibt Texte seit ihrer Kindheit. Ihre Herangehensweise ist sehr spielerisch, gerne ohne Noten und aus der Intuition heraus. Sie hat schon mehrere Musical-Projekte geleitet und selbst die Musik dazu arrangiert. Zudem arbeitet Judy für die Theaterpädagogische Werkstatt, ist Sängerin in einer Rockband und arbeitet aktuell an einem musikalischen Märchen namens Underwater Bird. Über all das und mehr unterhalten wir uns im Backstage-Podcast. Ich freue mich. Man muss dazu sagen, wir kennen uns so ein bisschen. Zwar nicht so richtig gut, aber so ein bisschen persönlich kennen wir uns, weil wir beide für die TPW arbeiten, die Theaterpädagogische Werkstatt. Über die habe ich sogar mal eine ganze Podcast-Folge gemacht. Da habe ich mich mit der Anna Pallas unterhalten, der Gründerin. Das müsste die Folge 110 sein. Also wer gerne wissen möchte, was wir da so machen, da geht es um theaterpädagogische Programme in Schulen und Kindergärten. Der kann da gerne mal reinhören. Du bist bei der TPW seit 2017, richtig?
Ja, genau.
Genau, und da haben wir uns eben auch ab und zu schon auf Fachtagungen getroffen. Und so bin ich auch drauf gekommen, dich zu fragen, ob du mal hier von deiner Musik erzählen möchtest speziell. Wobei das ja alles bei dir auch so ein bisschen zusammenhängt, ne? Theater und Musik und überhaupt.
Ja.
Ja. Fangen wir doch mal einfach vorne an. Du hast mir geschrieben, du spielst Klavier, seit du 8 Jahre alt bist und schreibst Lieder, seit du 14 bist. Kannst du mal so ein bisschen was von den Anfängen erzählen? Wie kamst du überhaupt zur Musik?
Also, ich stamme aus einer Familie, die sehr musikalisch ist. Mhm. Ich bin das älteste Kind von 2 Leuten, die sich in einer Band kennengelernt haben.
Ach, wie geil.
Ja, mein Papa, der hat Gitarre gespielt, meine Mama hat gesungen in der Band. Mhm. Und das haben die ganz viel gemacht, einfach als ich noch klein war. Und dann ist das mir, glaube ich, einfach so in die Wiege gelegt worden. Also ich habe eigentlich, seit ich denken kann, schon immer gesungen. Das ist auch so das, was ich am liebsten mache. Und Klavierspielen war dann so in der Grundschule Thema, ob ich irgendein Instrument anfangen möchte. Und es gab in unserem kleinen Dorf eine Klavierlehrerin und deshalb habe ich da dann angefangen, Klavier zu spielen. Ich habe mir auch mal gewünscht, Harfe zu spielen. Das hat bisher noch nicht geklappt.
Oh,
aber zumindest durfte ich mal rumprobieren.
Den Wunsch hatte ich als Kind tatsächlich auch mal, weil ich das so elegant finde. Aber inzwischen habe ich auch schon mit Harfenistinnen gesprochen und das ist so anstrengend. Und man braucht auch eine gewisse Armlänge und die habe ich gar nicht. Ich bräuchte wahrscheinlich so eine ganz kleine Harfe.
Die gibt's ja auch.
Ja, ja, ja.
Ja.
Und dieses Liederschreiben, wenn du sagst, seit du 14 bist, schreibst du, also waren das einfach Texte, die du aufgeschrieben hast oder hast du schon richtig komponiert?
Nee, ich habe tatsächlich schon richtig komponiert. Also meine Klavierlehrerin, meine erste, die hat mit mir sehr viel vom Gehör gespielt. Also ich habe auch die Noten gelernt, aber ich habe einfach ganz viel so intuitives Musikerfahren gelernt. Ich habe sehr schnell die Zusammenhänge von Musik irgendwie verstanden dadurch. Mhm. Und dass ich das auch alles hören kann. Natürlich gehört da auch irgendwie so ein bisschen Naturtalent mit dazu. Denn wenn ich es nicht gehört hätte, dann wäre ich vielleicht da auch nicht so drauf angesprungen. Aber einfach so die Zusammenhänge haben sich mir total gut erschlossen. Und die Noten kann ich zwar, aber ich mache eigentlich, also ich spiele viel lieber blind und einfach nur so aus der Intuition heraus. Und dadurch hat sich das dann ganz automatisch ergeben, dass ich irgendwie gedacht habe, oh, ich will auch mal so rumprobieren. Das habe ich gar nicht absichtlich gemacht, sondern ich saß oft am Klavier und habe einfach so ausprobiert. Was passiert hier? Was macht die Musik, wenn ich das und das drücke? Und der Musikunterricht in der Schule kam dann auch noch dazu. Ich war auf dem Musikgymnasium seit der 5. Klasse. Ja, und da gab es dann so Förderung, dass wir jeden Tag zum Beispiel 1 Stunde Musikunterricht hatten. Und die ganze Musiktheorie, das klingt jetzt erstmal irgendwie sehr trocken, aber die hat mich wahnsinnig gereizt, um dann einfach eben noch mehr die Zusammenhänge hinter der Musik so zu verstehen. Und dann habe ich, das ist ein bisschen wie Basteln, würde ich sagen.
Habe ich ja, einfach, es klingt sehr spielerisch, ne? Sehr spielerische Herangehensweise. So ausprobieren, schauen, was passiert, wenn. Ja,
ja, genau. Also ich habe einfach das genommen, was ich so hatte und dann versucht so zu gucken, wie kann ich das zusammensetzen? Wie klingt das cool. dann? Und die Texte, also auch schreiben, Texte schreiben, ist irgendwie was ich schon immer als Ausdrucksmittel so für mich hatte. Und das kam irgendwie gleichzeitig. Also gar nicht so eins nach dem anderen, sondern ja, kam einfach so zu mir und dann habe ich rumprobiert.
Hast du dann auch als Jugendliche schon was mit den Liedern gemacht? Hast du die anderen vorgespielt oder waren die nur für dich?
Selten vorgespielt. Also die waren schon eher für mich. Ich habe irgendwie auch nicht so das Selbstbewusstsein gehabt, die dann so zu präsentieren. Ich hatte allerdings immer mal wieder Auftritte mit Coversongs, beziehungsweise bei Kindermusicals oder Jugendmusicals habe ich oft mitgespielt. Und das war dann eher so die Auftritts-Judy, sag ich mal, damals. Und meine eigenen Songs zu präsentieren, das war höchstens mal so ein, ich habe die in der Pause vor dem Chor in der Schule gespielt und dann habe ich mitgekriegt, dass Leute sagen, boah, das hast du geschrieben oder oh, das klingt aber schön oder sowas.
Cool.
So ein bisschen so im Hintergrund, aber nie offiziell.
Ja, ja. Jetzt hatten wir es ja die ganze Zeit von Klavier, aber du hast ja schon früh den Fokus auf die Stimme auch gelegt, oder? Weil du hast mir auch sehr ehrlich geschrieben, dass du gar nicht so gut Klavier spielen kannst, obwohl du es schon so lange spielst. Also sagst du. Das heißt, dein Fokus lag dann nicht drauf, dass du in einem Instrument jetzt super krass werden willst, sondern war dann mehr die Stimme.
Genau. Ja, also das mit dem Klavier, ja, das sage ich so. Man ist ja immer sehr viel selbstkritischer mit sich als mit anderen zum Beispiel. Diese Aussage bezieht sich vor allen Dingen darauf, dass Leute, die einfach von Anfang an nach Noten spielen und einfach sehr auf das Klavier fokussiert sind, dass die natürlich das jetzt heutzutage vermutlich viel schneller können. Ich brauche zum Beispiel länger, um so ein klassisches Stück mal zu erarbeiten. Oder ich bin jetzt auch nicht so die Profiperson im Gestalten dann mit den Fingern, aber dafür mit der Stimme eben. Und was für mich halt immer wichtig war, dass ich mich begleiten kann. Also dass ich so Akkorde lerne und so das Ganze, was da so dahinter steckt, damit ich spielen kann, wozu ich singe dann. Und das kann ich sehr gut wiederum. Also das kann ich schon sagen, das nennt man im Studium auch schulpraktisches Klavierspiel, weil das halt das ist, wenn man zum Beispiel mit SchülerInnen in der Schule dann Lieder singt, dass man dann halt so eine Akkordbegleitung kann. Ja, das, also im schulpraktischen Klavierspiel bin ich sehr gut, aber im so nach Noten irgendwelche klassischen Stücke spielen bin ich sehr langsam.
Aber du spielst auch noch mehr Instrumente oder kannst zumindest ein paar Instrumente auch noch. Was spielst du alles?
Also ich habe versucht, tatsächlich für das Komponieren in allen möglichen Instrumentenarten mich so ein bisschen fortzubilden. Also als Seitenzupfinstrument habe ich halt Gitarre, das ist so natürlich sehr gängig.
Der Klassiker, genau.
Genau, da kann ich so Lagerfeuerakkorde und ich verstehe das Schema dahinter, wie das funktioniert, bin aber jetzt überhaupt nicht virtuos oder so. Dann habe ich das Gleiche auf der Geige gemacht. Da ist das Know-how bei mir noch kleiner, aber auch das verstehe ich halt, weil ich auch diese Streichtechnik und so einfach verstehen wollte, dass ich dann für Streichinstrumente arrangieren kann. Und Schlagzeug habe ich ein bisschen länger Unterricht genommen. Da habe ich sogar mal kurzzeitig in einer Band gespielt.
Cool.
Ja, das war sehr cool. Und da bin ich jetzt in meiner Band, in der ich selber noch singe, da bin ich natürlich nichts gegen unseren Schlagzeuger, aber ich find's richtig toll und bin sehr stolz drauf, dass ich das geschafft habe, mal so für einen Auftritt in so einer Band als Schlagzeugerin so mich zu profilieren.
Zumal es, glaube ich, immer noch viel zu wenig Schlagzeugerinnen gibt, oder?
Oh ja.
Ja. Du hast dann auch Musik studiert, oder?
Genau. Ich habe Schulmusik studiert in Oldenburg. Und mit dem Zweitfach Germanistik noch, also quasi für Gymnasiallehramt, aber nicht so richtig mit dem Ziel, in die Schule zu gehen. Ich muss gestehen, dass ich einfach, also bei Musik gibt es nicht so viele Berufe, die man wählen kann, beziehungsweise ich kenne auch nicht so viele. Mittlerweile habe ich viel mehr kennengelernt, noch so Studioarbeit oder so würde mich auch total reizen. Mhm. Aber das, als ich mit Studieren angefangen habe, wusste ich das damals nicht, was es alles so gibt. Dann habe ich einfach erstmal Lehramt studiert, weil es halt, da kam ich rein, da habe ich die Aufnahmeprüfung bestanden und ich hatte auch Schauspiel probiert, da bin ich nicht genommen worden. Und
ah, okay.
Ja, das wäre mein erster Berufswunsch gewesen, an die Schauspielschule zu gehen. Das hat aber am Anfang nicht geklappt und später, ich hatte auch nicht so die Vorstellung, dass man das oft probieren muss, dass weiß ich jetzt im Nachhinein mit viel mehr Erfahrung und seit ich mit vielen Leuten geredet habe. Aber früher war mir das nicht so klar und dann habe ich schnell den Mut verloren.
Gut, es ist unterschiedlich. Also ich kenne auch Leute, die diese ganz typische Tour durch ganz Deutschland machen und sich an einer Schule nach der anderen bewerben. Das ist meistens dann, wenn man eine staatliche Schule auch bringen möchte. An die privaten kommt man eher mal auch, ne, nach dem zweiten Versuch, ja. So war es dann auch bei mir. Also ich habe auch keine große Tour gemacht und bin dann in Mannheim gelandet und habe dort auch ein Schauspielstudium dann genießen können. Aber das ist natürlich auch nochmal was anderes und ob man überhaupt die Möglichkeit dazu hat, an eine private Schule zu gehen.
Ja, genau. Ja, genau. Für mich war es schon eher die staatliche Schule. Also ich habe mich bei staatlichen beworben und eben das war mir nicht so klar, wie diese Reise, nenne ich es mal, ja. Dann, wie die so aufgebaut ist und dass man da echt halt dann Durchhaltevermögen auch braucht. Ja, ich habe aufgegeben, habe einfach mal Schulmusik angefangen und habe aber in Oldenburg echt auch irgendwie so einen kleinen Schatz gefunden, was so die, das ist keine Musikhochschule, ist eine Uni und auf dem Papier würden vielleicht andere sagen, hä, wieso bist du nicht an eine Musikhochschule gegangen? Aber die Uni Oldenburg hat einen großen Schwerpunkt auf Pop- und Rockmusik. Mhm. Und das, gerade das hat mir total viel gegeben und so den modernen Ansatz noch vertieft. Das hat auch viel zu meiner Musik beigetragen, also dass ich selber am Schreiben geblieben bin. Und letztendlich bin ich ja jetzt doch beim Theater gelandet. Also
ja, das hätte ich nämlich jetzt auch noch gefragt, weil du machst ja jetzt Theaterpädagogik. Also hat sich ja irgendwie das mit dem Lehramt und mit dem Theater doch noch in deine Arbeit reingeschlichen, ne? Nur halt auf anderem Wege.
Ja, ja, das war, glaube ich, auch so ein bisschen mein Gedanke. Ich mache erst mal dieses Studium. Ich lerne so viel ich kann, habe mich aber auch nebenher überall fortgebildet, wo ich konnte, habe ganz viel Theater gemacht und dadurch im Grunde dann mich selber noch anderweitig studiert sozusagen.
Mhm. Dieses eigene Liederschreiben ging aber immer weiter, also auch während des Studiums, dass du immer weiter auch selber Lieder geschrieben hast?
Ja, also ich habe so Phasen, wo ich mehr schreibe, Phasen, wo ich weniger schreibe. Das liegt so ein bisschen am Lebenswandel, wie viel Kapazität ich gerade habe, aber auch wie viel Inspiration ich gerade habe. Viel schreibe ich oft, wenn ich auch noch andere Projekte habe. Also zum Beispiel, wenn ich gerade in einem Musical oder so mitspiele, dann fällt mir automatisch auch mehr Musik ein, weil ich halt so voll in dieser Musik dann drin bin.
Mhm.
Oder wir hatten im Studium öfter mal natürlich Hausaufgaben, irgendwas. Und dann habe ich, anstatt die Hausaufgaben einfach nur stumpf zu machen, oft auch dann schon das genutzt, um mich kreativ auszuleben.
Du hast dann einen Song draus gemacht.
Zum Beispiel.
Ach so, okay, ja. Gut.
Ja, zum Beispiel habe ich einmal, das war ganz in den Basics, wir sollten irgendwas Rhythmisches, glaube ich, erfinden. Ich weiß nicht mehr so genau. Und es gibt diese Rhythmusfuge von Ernst Toch, diese, das ist die geografische Fuge. Da,
ach, die Geografie, ja, kenne ich.
Die
ja,
kennt
ja, ja.
Man. Und dann habe ich nach diesem Vorbild ein Gespräch, was die Hausaufgabe war über Weihnachten und was bei uns am Weihnachtsfest stattgefunden hat, habe ich so, also wie so ein Haufen bunter Familienmitglieder, die so sprechen, habe ich dann das so in Rhythmus gepackt und dann auch so als so eine Art Fuge ausgearbeitet. Und dann haben wir das.
Ja, das ist auch eine gute Idee. Ist es dieses, der Popocatépetl liegt nicht in Kanada, sondern genau. In Mexiko, 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 ne? Das ist dieses Ding, ja. Das haben wir mal irgendwann in der Schule gemacht. Langes Thema. Wie würdest du denn deine eigene Musik beschreiben? Hast du einen roten Faden, der sich durch deine Songs durchzieht? Auch, vielleicht auch thematisch oder so, was dich bewegt?
Also musikalisch würde ich es immer als sowas wie Progressive Pop oder so bezeichnen, weil es eben Popmusik ist. Die soll schon ins Ohr gehen und vor allen Dingen ins Herz. aber es, ich will nicht nur so Four-Chord-Songs schreiben, die irgendwie so im Radio laufen, sondern es soll schon irgendwie auch was Besonderes haben, weil ich halt nun mal auch mehr weiß als diese vier Akkorde. Und dann versuche ich auch immer das, was ich so weiß, da schon irgendwie reinzulegen, aber trotzdem, dass es nicht zu schwer wird und nur so Kopfmusik ist, sondern es soll schon Herzens- und Träumemusik bleiben, wo man dann ganz viel fühlen kann.
Oh, wie schön. Wenn du jetzt schon so lange Musik schreibst, kannst du dir alte Songs von dir überhaupt noch angucken, anhören, ohne zu denken, oh Gott, damals wusste ich ja noch, oh, was hat mich denn damals bewegt?
Ja, doch oder schon. So? Doch schon. Ja. Also, manche aus meiner Pubertät sind mir ein bisschen peinlich.
Liebesschnulzen, ja?
Ja, okay, oder so, ich habe damals auch viel noch mit der Sprache so ein bisschen rumexperimentiert, habe auch einige Songs auf Deutsch. Und da merke ich schon, dass ich auch irgendwie ein Händchen für deutsche Texte habe. Also ich habe ja auch Germanistik studiert. Aber trotzdem fühle ich mich auf Englisch irgendwie wohler. Vielleicht einfach, weil da dann irgendwie noch wie so ein Schutzmantel darüber liegt. Mhm. Ja, es ist, man entblößt sich ja schon sehr mit so Songtexten.
Ja, das stimmt. Auch. Ja, das stimmt. Das habe ich so noch gar nicht betrachtet. Ja, viele nutzen Englisch, weil es einen größeren Wortschatz hat, weil es viele Wörter im Deutschen nicht richtig gibt oder sie irgendwie zu plump wirken oder so. Aber ja, das stimmt ja auch, ne? Wenn die Muttersprache Deutsch ist und man dann eine andere Sprache verwendet, macht man ja auch eine Distanz dazu.
Ja, genau. Und das liegt mir gut, dass ich so ein bisschen selber für mich so eine Distanz, aber als Schutzbereich habe. Ja. Und also ich finde, ehrlich gesagt, gar nicht, dass Englisch einen größeren Wortschatz hat. Ich finde, dass es universeller verständlich ist. Also mehr Leute auf der Welt, sage ich mal, können erreicht werden, gerade durch Internet heutzutage auch. Aber ich finde eigentlich Deutsch sehr viel interessanter, weil ich mich darin halt auch besser ausdrücken kann. Und wir haben so viele Komposita, also so zusammensetzbare Wörter, die gibt's teilweise im Englischen ja auch, also so fremd sind sich die Sprachen ja gar nicht. Also ich finde die deutsche Sprache schon sehr reich, aber ja, für mich ist es eher ein anderer Aspekt, der mich Englisch schreiben lässt.
Du hast vorhin Musicals erwähnt, du hast auch schon eigene Musicals geschrieben und spielst da drin auch irgendwie mit. Erzähl gerne mal von den Musical-Projekten, das finde ich sehr spannend.
Also ich habe, als ich 19 war, glaube ich, ein Musical zusammen mit einer Schulfreundin geschrieben. Sie hat die Texte gemacht, ich habe die Musik dazu gemacht und ein klein bisschen Songtexte dann auch noch so ergänzt. Das war so eine Mischung aus Arrangements von Liedern, die es schon gab, so lauter Zitatsammlungen, also viel Medley und dann aber immer wieder eigene Passagen darin. Mhm. Und letztendlich waren, glaube ich, 4 Songs komplett von mir. Und dann so Medley-Arbeit, also Kombinationen aus Songs, die es gibt und eigenen Passagen. Und dann gab es auch noch, also es war die Weihnachtsgeschichte damals in Lustig. Also meine Freundin hat das so Comedy-mäßig aufgezogen. Die ist da so eher in dieser Schiene zu Hause.
Und wie habt ihr das umgesetzt? Also hattet ihr richtig da eine Gruppe und Regisseur und Bühnenbild und Orchester? Oder wie habt ihr das gemacht?
Das haben wir alles selber gemacht. Wir haben einen Klavierspieler gehabt, also kein großes Orchester, sondern einfach Klavier. Und ganz viele Leute aus der Schule einfach gefragt, die ich so kannte, die sie so kannte, ob die mitspielen wollen. Und wir haben uns dann das Haus der Jugend in Freiburg, wo ich herstamme, organisiert. Mhm. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau. Ich erinnere mich, dass es sehr einfach war. Also, was? Dass wir den Raum einfach bekommen haben. Wir waren jugendlich, wir wollten was Tolles machen und das hat geklappt.
Dann haben wir das halt gemacht. Ist ja krass, weil also tatsächlich habe ich das auch mal versucht, so in dem Alter, 18, 19, mit einer Freundin zusammen, wollten wir ein Musical auf die Bühne bringen. Und das ist gescheitert daran, dass das Projekt einfach zu groß war. Also das ist uns über die Köpfe rausgewachsen. Wir hatten nicht genug Leute, die uns da irgendwie unterstützt hätten. Und klar, ein Ensemble, so die Darsteller, die hatten wir dann irgendwie zusammen. Aber dass wir dann auch noch irgendwie Leute haben, die da eine Band dazu machen oder so irgendwas, das war schon zu viel. Deswegen war ich jetzt gerade doch sehr verblüfft, dass du sagst, oh, wir haben das halt mal gemacht. Ja, gut.
Ja, also ich würde sagen, ich konnte, glaube ich, schon immer ganz gut planen und so irgendwie den großen Überblick über Dinge behalten. Ich bin zwar von Haus aus eher ein blumiger, chaotischer Mensch, aber trotzdem brauche ich gerade dann so eine übergeordnete Struktur, um irgendwie, so wie ich auch vorhin erzählt habe, dass ich Musik verstehen wollte, habe ich auch immer das Bedürfnis, schon so die Dinge eben von oben zu betrachten. Und dann bin ich zwar vielleicht nicht so immer perfekt im Moment, aber ich habe dann so ein bisschen so die Kontrolle über das Große und Ganze. Und das ist gerade bei so Führungspositionen sehr praktisch. Also
ja.
Ich spiele zum Beispiel viel lieber Theater, als dass ich Regie führe, aber ich habe, glaube ich, trotzdem ein Händchen für die Regie, weil mir einfach dieser Überblick so gegeben ist.
Du hast auch noch ein Musical-Duo mit einer Partnerin zusammen, oder?
Genau. Also das ist jetzt sehr jung. Es gibt in Oldenburg, wo ich wohne, ein Theater, was noch im Bau ist. Das war aus den 50er Jahren ein altes Besatzungstheater, ein Globe. Davon gibt es auch mehrere in Deutschland. Und das ist das besterhaltenste und, glaube ich, das einzige, was jetzt saniert wird. Also da gibt es seit 2016 eine Genossenschaft, die da dran arbeitet. Ich bin da mehrfach aufgetreten, gestern zum Beispiel solo.
Mit
meiner eigenen Musik. Ja, und dann letzten Sommer und diesen März war das, glaube ich. Da sind immer regelmäßig so Benefizveranstaltungen und das Geld, was dann reinkommt, kommt eben nicht mir, sondern dem Globe zugute. Aber das finde ich richtig toll, weil ich schon vor Augen habe, vor inneren Augen, was das für eine schöne Spielstätte wird. Und natürlich auch in der Hoffnung, dann irgendwann drinnen zu spielen. Die Benefizkonzerte sind nämlich immer draußen vor der Tür, weil drinnen noch ganz viel saniert
und renoviert wird. Weil drin nicht fertig ist. Aha, okay.
Ja, und dafür habe ich eben mit einer Freundin ein Musical-Duo gegründet, wo wir einfach Musical-Songs singen, mit Playback dann, weil das unsere Leidenschaft ist. Und die Leute mögen das auch. Also das kommt dann auch wiederum dem Theater zugute, dass da die Leute das dann toll finden. Und ja, wir können uns da einfach ein bisschen austoben.
So eine schöne Initiative mit diesem Theater, ja. Und dass es auch jetzt schon ein kultureller Ort wird, obwohl es noch nicht fertig ist.
Ja, finde ich auch total toll. Ich habe das so entdeckt irgendwie, weil ich selber mal auf einer Veranstaltung neugierig war. Dann habe ich meine E-Mail-Adresse irgendwie dagelassen und dann wurde ich tatsächlich angerufen, weil ich bei der E-Mail-Adresse hingeschrieben habe, was ich so alles an Know-how habe, also dass ich spiele und singe und so. Ja, und jetzt bin ich da dabei.
Du hast auch noch eine Band, die hast du vorhin auch schon erwähnt, mit dem schönen Namen Magic and Medicine. Ist da der Name Programm?
Ich hoffe, wir sind irgendwie Magie oder magisches Publikum. Und Medizin kann ja im übertragenen Sinne auch sein, wenn die Songs irgendwie gut ankommen und die Leute dadurch was Schönes fühlen. Ja, ich bin da die Sängerin. Wir sind eine Progressive Rock Band. Und aktuell nehmen wir ein Album auf. Ich habe am 13. Juni noch den Termin, wo ich ins Studio gehe mit meinem Gesang. Wir sind 5 Leute. Eine Gitarre, ein Bass, ein Schlagzeug, ein Keyboard und mich als Gesang.
Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie habt ihr gedacht, hey, wir machen jetzt eine Band?
Über einen Freund, der leider schon nicht mehr dabei ist. Der war der Gitarrist in der Geburtsstunde der Band. Da waren wir Gitarre, Keyboard und Gesang. Und das war tatsächlich in der Corona-Zeit, als Lockdown war und unser Keyboarder, neu nach Oldenburg gezogen war und zu dem anderen Freund, der Gitarrist war, gesagt hat, boah, ich würde so gerne Musik machen, eine Band gründen. Und er meinte, ja, ich kenne da eine Sängerin. Und dann haben wir uns einfach getroffen und mal ein bisschen geguckt, ob wir harmonieren, ob wir uns verstehen, ein bisschen rumprobiert. Und tatsächlich hat das irgendwie harmoniert auf Anhieb. Und dann haben wir den Schlagzeuger erst dazu gefunden. Dann haben wir den Bassisten dazu gefunden. Und dann ist leider unser Gitarrist ausgestiegen, weil er weggezogen ist. Ja, das war sehr schade und das war auch eine Durststrecke, bis wir dann einen neuen hatten. Da haben wir lange gesucht und jetzt haben wir aber einen und letztes Jahr haben wir sogar auf dem Kultursommer in Oldenburg gespielt, auf einer sehr großen Bühne.
Stimmt, 1000 Leute hast du geschrieben,
gell? Ich weiß gerade gar nicht mehr, es waren sehr, sehr viele. Es hat leider geregnet, sonst hätten es noch mehr sein können, auf jeden Fall auf dem Schlossplatz in Oldenburg und als Vorband, weil wir so einen Campus-Kultur-Contest gewonnen haben.
Schreibst du für die Band dann auch Songs?
Teilweise, ja. Also ich bin da nicht die Einzige. Wir haben jetzt auf unserer EP, die wir gerade aufnehmen, sind 3 Songs. 3 nur, weil die teilweise sehr lang sind. Also am Ende kommen wir auf ungefähr eine halbe Stunde Musik damit. Und der eine Song von diesen 3 ist von mir. Und beim anderen, der allererste, den wir geschrieben haben, den haben wir zu dritt geschrieben. Die 3, die quasi die die 3 Gründungsmitglieder. Wir 3 haben den ersten Song zusammengeschrieben, genau, und dann habe ich noch einen alleine und unser Keyboarder, der auch eben Gründungsmitglied ist, der hat auch schon geschrieben, unser Bassist schreibt auch gerne und so gucken wir immer, was so Neues entsteht, improvisieren auch viel und dann schauen wir mal, wie die Songs so kommen und vor allen Dingen immer die motiviert gerade sind, die bringen natürlich was mit und bringen das dann nach vorne und so kann aber jeder sich auch mal ausruhen in der Band und dann die anderen mal machen lassen und dann, wenn man selber wieder Kapazitäten hat, auch wieder sagen, so, jetzt will ich mal wieder was beitragen.
Das ist wahrscheinlich das, was es dann, was den Unterschied macht zu deiner Soloarbeit, ne, dass du halt einfach noch Leute hast, die auch mal was übernehmen können und du musst nicht alles selber machen und funktionieren die ganze Zeit.
Ja, genau. Und auch ganz toll fürs Arrangieren. Bei meiner Soloarbeit bin ich eben meine Stimme und Klavier und natürlich höre ich manchmal im Kopf auch irgendwelche Arrangements. Ich war tatsächlich mit meiner eigenen Musik noch nie im Studio und das ist so ein Traum, den ich mir noch verwirklichen möchte. Ich habe bisher online nur Live-Aufnahmen und das ist, also ich kann arrangieren, das habe ich im Studium gelernt und auch von Popsongs, die es so gibt oder so, Arrangements gemacht oder mal für Chor ein Herr-der-Ringe-Medley zusammen mit einem Kumpel.
Geil.
Ja, solche Sachen haben wir gelernt, das war richtig cool. Aber ich habe irgendwie bisher den Fokus bei meiner eigenen Musik mehr aufs Auftreten gelegt und überhaupt schreiben, mich ausdrücken. Und bei der Band ist es halt so, da muss ich eben ja nicht alles alleine machen, da bin ich dann manchmal ganz geflasht, wenn ich so mitkriege, was passiert da. Ich gebe so irgendwie bei meinem Song einen Rhythmus, sage ich mal so, ja, so ungefähr soll das klingen oder ich beschreibe das mit Worten und der Schlagzeuger spielt was total Geniales oder dann, ich bin sehr fasziniert immer vom Keyboarder, was der aus seinem Keyboard für Sounds rausholt, weil ich selber ja Klavier spiele und Klavier natürlich zwar Anschlagsdynamik hat und alles, aber die Sounds kommen vom Keyboard und vom Keyboard habe ich ehrlich gesagt nicht so viel Ahnung.
Ich stelle mir das auch sehr geil vor, wenn du dann einen Song schreibst und vielleicht Dinge schon im Kopf hast und dann setzt das jemand um. Das muss doch ein tolles Gefühl sein, oder?
Ja, total. Das ist manchmal, also da kommt die Magie ins Spiel. Das ist manchmal echt magisch irgendwie an Musik. Und Magic and Medicine passt ja dann. Also dass da wirklich einfach so die eigenen Visionen einfach umgesetzt werden, ist schon cool.
Wann kommt denn eure erste EP? Kann man da schon was sagen? Willst du einen Werbeblock einfügen? Klickt auf www.
Vermutlich und hoffentlich noch dieses Jahr, denn wir müssen das ja jetzt erstmal fertig einspielen, einsingen und dann muss es noch gemixt werden und dann, ja, das kann man nicht so genau sagen. Vielleicht können wir irgendwann uns dann ein Datum nehmen und darauf hinarbeiten.
Aber habt ihr irgendwie einen Internetauftritt, wo man euch verfolgen kann oder so?
Ja, wir haben Instagram und einen YouTube-Kanal. Auf dem YouTube-Kanal haben wir bisher jetzt unsere Live-Videos so präsentiert und auf dem Instagram-Kanal immer so ein bisschen kurze Videos, kleine Bilder, so was so passiert ist, damit die Leute auch was mitkriegen.
Cool, dann kann ich die Links ja mal raussuchen, dann setze ich die noch in die Shownotes. Zusätzlich zu deinem YouTube-Kanal, den hast du ja auch, und einen Instagram-Kanal. Also wenn du neue Songs machst oder Termine hast, dann kannst du die ja auch da rausballern, ne? Also da kriegt man das dann mit. Genau.
Ja.
Rausballern. Ich muss mir dieses Wort mal abgewöhnen. ich weiß nicht, woher das immer kommt. Voll interessant finde ich noch, dass du ein musikalisches Märchen schreibst. Ich glaube ja, es ist noch nicht ganz fertig, ne? Das heißt Underwater Bird. Und ist so eine Mischung aus Lesung, Musik und irgendwie alles zusammen?
Also das Märchen ist tatsächlich fertig. Ich habe das ganze Projekt letztes Jahr auch schon 2-mal aufgeführt. Einmal in Oldenburg und einmal in Freiburg. Und die Songs sind aber noch nicht ganz fertig. Also es ist die Idee des Ganzen ist, ein Märchen wird erzählt und hat Begleitmusik und dann immer wieder so Passagen, wo dann die Musik ganz Musik ist, also wo dann ein Song kommt und keine vorgelesene Geschichte mehr. Und ich habe halt einige der Songs schon fertig und die Begleitmusik, die erschließt sich dann auch immer aus den Songs. So, also ist dann nichts Neues, sondern es ist dann so eine Bearbeitung dessen, was in den Songs kommt. Aber ich habe noch nicht alle Songs fertig und ich wollte es aber einfach mal aufhören. Ich wollte, dass das aus dem Zimmer, aus dem Zuhause rauskommt und dass Leute das mal hören können. Und dann habe ich einfach an die Stellen, wo ich gerne noch Songs bearbeiten will oder überhaupt schreiben will, habe ich einfach andere Songs von mir gesetzt, die eine ähnliche Thematik haben. Also man hat ja immer mal mehrere Songs zu gleichen Thematiken. Und hab quasi die Leerstellen gefüllt mit Dingen, die es auch schon gibt und die auch schon schön sind. Und so dann die Geschichte eben geschaffen.
Ist es jetzt immer abwechselnd Lesung und dann Musik oder geht das auch ineinander über?
Die Musik ist die ganze Zeit da und während der Lesung ist sie instrumental und während der Songs ist es dann mit Gesang.
Okay, also die unterstützt so ein bisschen atmosphärisch das, was du dann liest.
Ja, und auch, also wenn dann mal Stille ist, dann ist sie halt auch gewollt. Es gibt ein, zwei Passagen, wo wirklich ganz absichtlich dann die Musik aufhört und nur die Geschichte erzählt wird. Und da ist es dann auch so, dass innerhalb der Geschichte die Emotion so ist, dass plötzlich vielleicht eine Leere da ist.
Mhm. Kannst du verraten, worum es geht in dem Märchen?
Ja, es geht um einen Fisch und einen Vogel, die sich ineinander verlieben. Der Fisch ist so mehr der Protagonist, also da sehe ich mich dann auch drin wieder.
Mhm.
Und der schaut eben immer nach oben, der sehnt sich so ein bisschen wie bei der kleinen Meerjungfrau, so ein bisschen nach dem, was über der Wasseroberfläche ist. Und der kann in dem Sinne nicht so richtig schätzen, was er eigentlich schon hat. Also er hat mehr Sehnsucht nach dem, was er nicht hat, sozusagen, wie wir Menschen das ja oft auch kennen.
Mm, ja.
Und dann entdeckt er eben diesen Vogel und ist ganz fasziniert und möchte dann lernen, wie man so singen kann wie der Vogel oder wie man fliegen kann. Die treffen sich dann, der Vogel kommt manchmal unter Wasser, der Fisch versucht auch mal aufzusteigen, aber irgendwie merken die dann, dass sie halt in der jeweiligen Welt nicht überleben können und finden dann im Spannungsbogen der Geschichte eben heraus, dass sie sich selber doch irgendwie treu sein müssen, in ihrer Welt auch bleiben müssen, dass die Neugier aber gut ist, also dass sie dadurch natürlich viel erfahren und reicher werden und am Ende ist so ein bisschen offen. Also man könnte sagen, an der Wasseroberfläche können die sich natürlich immer erreichen und dann kurz mitgehen und wieder zurückgehen. Also im übertragenen Sinne sich schon auf den anderen einlassen, aber trotzdem bei sich bleiben. Hm. Das ist so das Thema.
Was ein tolles Bild für das, was du da erzählen willst. Schön.
Ja, und dann endet es eben offen. Man weiß nicht, ob die beiden dann ein Liebespaar bleiben. Hm. Aber auf jeden Fall ist der Fisch wieder bei sich angekommen am Schluss der Geschichte. Und das war mir in dem Fall wichtiger, dass er bei sich ankommt, um dann wieder rausgucken zu können und aber zu wissen, dass das gut ist, dass er da ist, wo er ist.
Wie war denn das Feedback, als du das schon mal aufgeführt hast?
Sehr schön. Die Leute waren echt, also geflasht teilweise.
Mhm.
Und ich habe so eine kleine Feedback-Box aufgeschrieben, die ich allerdings Feedback-Box genannt habe, weil ich gerne so ein bisschen, das hatte ich angesagt, ich würde total gerne wissen, was die Leute empfunden haben dabei. Die sollen mir nicht aufschreiben, ja, super gesungen oder so, sondern die sollen mir schreiben, was sie empfunden haben, dass ich nachvollziehen kann, was ich mit der Geschichte ausgelöst habe. Und das Ganze auch gerne anonym, weil vielen Leuten fällt sowas ja schwer.
Ja,
und ich habe richtig viele kleine Briefchen bekommen.
Und war das auch überraschend für dich teilweise, was das ausgelöst hat?
Ja, doch. Also nicht immer, weil also es ist schon, die Geschichte ist schon sehr direkt, obwohl sie metaphorisch gedacht ist, leitet sie einem, glaube ich, schon sehr so entlang, genau auf diesen Punkt hinaus, dass es, worum es eben geht. Aber eine Sache, das fand ich sehr spannend, da hat jemand geschrieben, ich war so wütend auf diesen Vogel. Weil dieser Vogel eben, also die Geschichte ist eben aus der Sicht des Fisches und der Vogel scheint nicht zu sehen, was in dem Fisch vorgeht.
Ach so.
Und so sein eigenes Ding zu machen. Und das habe ich nicht so gedacht, aber ich fand es einen richtig spannenden Aspekt, weil ja die ZuhörerInnen da gar nicht eben in den Vogel reinschauen können. Ich habe mir natürlich so ein bisschen die Innensicht des Vogels auch mitgedacht, aber ja, wenn man das nicht selbst erfunden hat, sondern eben es nur hört, dann weiß man ja nicht, was diesen Vogel bewegt. So wie wenn man ein Buch liest und dann eben so einen Ich-Erzähler hat und die anderen kann man nur erahnen, was die eigentlich fühlen oder denken.
Ja, und in jedem Kopf sieht dann die Figur ja auch noch anders aus, wenn man es vor allem nicht gespielt sieht, sondern ja wirklich nur hört in deinem Fall. Mhm. Boah, das ist aber echt spannend. Schönes Projekt. Ja.
Danke.
Das heißt, das willst du noch fertig machen, so früher oder später, dass du da die Songs noch dazu fertig baust, dass das dann ein komplettes Projekt wird, sozusagen.
Ja, ja, ich bin ganz aktiv dabei, also schreibe immer weiter und aktuell oder im letzten Jahr fielen mir Songtexte immer irgendwie schwer. Ich weiß nicht, wieso. Vielleicht, weil ich viel im Kopf hatte. Aber jetzt ist gerade vor kurzem wieder ein Song fertig geworden. Den habe ich gestern uraufgeführt. Also wenn es ganz fertig ist, dann will ich auf jeden Fall damit ins Studio und das aufnehmen. Und dann, dass man das dann so als Musikgeschichtenzyklus dann auch irgendwie online finden kann und anhören kann.
Ich hatte mir noch notiert, dass du mir geschrieben hattest, dass du Dinge gern in deinem Tempo machst und dass du nicht das große Ziel hast, jetzt mit Musik oder Theater Karriere zu machen und reich und berühmt zu werden, weil dich das auch immer eher abgeschreckt hat, dieses krasse Business, sondern dass es dir darum geht, dich selber, aber eben auch andere einfach glücklich zu machen mit dieser Kunst. Und das finde ich so schön, weil man ja oft eher es andersrum hört, ne? Man möchte halt so gern so viel und noch mehr, noch größere Bühnen, noch schneller, noch weiter. Und dann verliert man vielleicht so ein bisschen aus den Augen, was Kunst denn eigentlich im Kern sein sollte für einen selbst und auch für andere. Und das hast du schön ausgedrückt, fand ich.
Danke. Ja, also genau so empfinde ich es auch. Ich habe natürlich früher, als ich so, sag ich mal, die künstlerische Welt entdeckt habe, habe ich ganz viel auch eben von dem gehört, oh, dass man, du singst so schön, geh doch mal auf die großen Bühnen oder sowas, boah, du kannst ganz viel erreichen. Und das, ja, das ist auch beängstigend irgendwie. Mhm. Und gleichzeitig natürlich auch toll. Also ich liebe es, wenn ich einen Auftritt habe und dann irgendwie auch da einfach bin und das so raussingen kann oder so. Aber ja, also ich will nicht über meine Kräfte hinausgehen. Das lerne ich immer mehr jetzt, auch je älter ich werde. Ich will einfach das genießen können. Ich habe zum Beispiel mal vor fünf Jahren habe ich Moulin Rouge inszeniert. Und
geil. Ja. Du sagst es immer so nebenbei, weißt du? So, und ich denke jetzt mal, was? Herr der Ringe, Moulin Rouge? Ja, okay.
Ja, das war so ein Herzensprojekt von mir. Ich wollte einfach mal Moulin Rouge auf die Bühne bringen und ich wollte auch Satine spielen, die Hauptfigur. Und ich wusste, wenn ich das nicht mache, dann macht das niemand. Ich habe nicht irgendwie eine Person, die das dann für mich inszeniert, sondern ich wusste, ich muss das selber machen. Und ich wusste, ich möchte Spaß haben. Ich möchte nicht dann irgendwie auf dem letzten Loch pfeifen und so denken, so, oh, wir müssen das jetzt aber schaffen, wir haben Auftrittstermine. Sondern ich wusste, das muss gut vorbereitet sein, damit ich das stemmen kann, gleichzeitig Regie zu führen. Ich habe mir eine Co-Regie dann organisiert, damit ich auch, wenn ich selber spiele, jemanden habe, die dann drüber schaut. Und die hat einen Schwerpunkt auch auf Tanz gehabt, so dass wir dann gemeinsam so Tanzchoreografien uns auch ausgedacht haben. Ja, und da hatte sie dann quasi auch ihren Spaßanteil und sie hat auch selber mitgespielt, eben so, dass wir uns die Arbeit da ein bisschen teilen konnten. Aber ich habe schon so den Löwenanteil gemacht, habe alles arrangiert für drei Instrumente, habe die Leute gecoacht, habe das Ganze inszeniert eben. Und ich habe es geschafft, in einem Jahr Arbeit zweimal gestresst zu sein und sonst immer Spaß zu haben.
Yes!
Und das war richtig gut. Also ich weiß noch, das eine Mal Stress war einfach nur, weil dann die Aufführungsphase kam und ich dachte, oh, wir müssen noch so viel fertig kriegen. Und das andere Mal war so kurz so ein emotionaler Einbruch. Schaffen wir das alles? aber da war ich selber einfach müde. Ansonsten haben mir die Proben halt immer durchweg Spaß gemacht. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin gut vorbereitet, habe natürlich wahnsinnig viel Energie reingesteckt, aber eben mit diesem Gedanken und mit dem Wunsch, dass es Spaß machen muss. Und
ja,
das hat's. Also das war für mich so ein richtiges Gefühl von, boah, ich habe alles richtig gemacht. Und danach kam dann Corona, wo man sich erstmal ausruhen konnte. Und da habe ich dann aber noch mehr irgendwie die Bestätigung gefühlt, dass das wichtig ist, sich auch auszuruhen zwischendurch.
Ah, okay, gut. Du hast das Positive auch noch darin gefunden.
Ja, immerhin. Ja,
doch. Ja. Willst du noch was zu deiner aktuellen Situation sagen und was jetzt so ansteht, oder lassen wir das draußen?
Können wir gerne sagen. Ich finde das auch spannend, wenn das drin ist.
Dann erzähl gerne mal, wie es dir aktuell geht und was du jetzt so vorhast.
Ja, in einem Monat werde ich erstmal ein Kind bekommen. Das heißt, ich muss jetzt natürlich ein bisschen umdenken. Und ich habe schon theatermäßig seit einer Weile umgedacht, weil natürlich so Projekte, sag ich mal, wo viele Leute drin hängen, nicht mehr so leicht realisierbar sind. Auch schon schwanger, aber dann auch mit Kind sowieso. Deshalb habe ich da erstmal ein bisschen kürzer getreten, bin beim Tanzen geblieben, weil ich gemerkt habe, das tut mir total gut, einfach seelisch. Da mache ich eine Tanztherapie mit, die ist richtig schön. Und das hilft mir so, mich körperlich weiter auszudrücken. Und ich war wahnsinnig froh, dass ich vor ein paar Monaten mal eine Krankheitsvertretung machen durfte. Da wurde ich am Abend vorher wurde ich angesprochen, eine Mitspielerin hat Corona, ob ich bei einem Krimi eine der Hauptrollen spielen könnte. Mit Textbuch zwar, aber ob ich das quasi spielen könnte. Ja, und erst dachte ich, wow, was für ein Stress. Aber dann dachte ich, nee, aber das wünsche ich mir eigentlich. Das war so in der Mitte der Schwangerschaft. Da hatte ich ein bisschen so eine Sehnsucht danach, ein bisschen mehr Kraft wieder. Und dann wollte ich auch wieder auf die Bühne. Und dann kam so eine Gelegenheit und ich dachte, okay, ich mach's. Und das hat so Spaß gemacht. Das hat richtig viel so in mir bewegt. Und am nächsten Tag war ich wirklich, wirklich müde. Das muss ich schon zugeben. Aber es war es wert, das nochmal gemacht zu haben. Und für die Theaterpädagogische Werkstatt habe ich auch weitergearbeitet bis vorletzte Woche. Jetzt hat der Mutterschutz begonnen. Ja, Musik habe ich eigentlich durchweg gemacht. Also eben dieses Musical-Duo, weil das halt zu zweit einfach leichter geht. Bei der Band bin ich auch weiterhin dabei. Da gucken wir einfach, wie das dann möglich ist, wie wir dann die Proben gestalten, sobald das Baby da ist. Aber unser Bassist hat zum Beispiel auch ein Kind und wir sind, würde ich sagen, eine familienfreundliche Band, die dann immer über die Dinge redet und guckt, wie wir da vorankommen und trotzdem halt familienfreundlich bleiben.
Ja, das kann ja auch funktionieren, dass man weiterhin in so Projekten mitmacht, wenn halt alle einfach, ja, schauen, wie funktioniert's, wer braucht was, ne? Wie viel Zeit hat jemand, wie viel Kraft hat jemand, und dann geht sowas ja auch.
Eben, genau. Und das passt auch wieder zu dieser Philosophie, dass ich jetzt nicht möglichst schnell, möglichst hoch hinaus will, sondern ich finde, die Dinge sollten menschlich bleiben und im Ermessen der Kräfte von denen, die da dran teilnehmen. Und sonst macht's ja auch keinen Spaß. Ja, also Musik werde ich weiterhin schreiben. Mal gucken, wie das dann mit dem Baby geht. Ich hoffe, dass es jetzt in der Schwangerschaft im Bauch schon so viel Gefallen dran gefunden hat, dass es mich dann lässt.
Ja, ich wollte gerade sagen, das kriegt ja jetzt schon ganz viel Musik mit, ne? Und ganz viel Gesang. Und dann kannst du ja mit dem Baby noch weiter singen. Das ist doch auch schön. Nee, ich glaube auch, das wird dich ja jetzt nicht loslassen, bloß weil sich deine Lebensumstände ein bisschen ändern, bleibt die Kunst ja wahrscheinlich trotzdem Teil deines Lebens.
Ja, ich könnte mir eher vorstellen, dass ich richtig viel Inspiration kriege, einfach weil die neue Lebenssituation kommt. Also gestern, ich muss sagen, dieser Auftritt war sehr besonders für mich, dass ich nochmal mit so einem dicken Bauch auf der Bühne stehen durfte, am Klavier sitzen durfte und dann eben diesen einen letzten Auftritt, ich würde sagen, ja, es bleibt der letzte, bis das Baby kommt, weil jetzt kann es dann schon auch irgendwann losgehen. Diesen einen, dass ich den noch spielen konnte, durfte, und es hat wirklich super geklappt. Also ich habe schon in letzter Zeit auch gemerkt, dass ich manchmal so ein bisschen schwächer auf der Brust werde, weil einfach da natürlich so was ist, was mein Zwerchfell
auch... Da ist nicht mehr so viel Platz zum Atmen, ne?
Genau, mein Zwerchfell wird so ein bisschen eingedrückt. Aber irgendwie, weil ich gerade auch in letzter Zeit dann wieder ein bisschen dann trainiert habe für den Auftritt und auch weil wir jetzt ins Studio gehen, merke ich, dass obwohl mein Körper sich verändert hat, ich jetzt halt gelernt habe, besser damit umzugehen. Und wer weiß, vielleicht stärkt mich das auch für danach. Wenn ich jetzt schon mit Barriere das hinkriege, dann wird das danach ja vielleicht sogar noch besser
klappen. Das wird dann voll krass, wenn du plötzlich wieder eine ganze Range hast. Ja, geil.
Genau.
Ja, schön. Ich drücke dir auf natürlich die Daumen, dass alles gut wird.
Danke.
Wir nehmen gerade Anfang Juni auf, deswegen sind es noch 4 Wochen. Also wenn die Podcast-Folge rauskommt, ist es wahrscheinlich schon weniger. Da wird auf jeden Fall werden die Daumen gedrückt. Haben wir noch irgendwas vergessen, was ganz wichtig ist?
Musicals. Ich habe jetzt in der Mitte die Musicals ein bisschen ausgespart. Also ich habe insgesamt ziemlich viele Musicals auch schon gemacht in meinem Leben. Aber ich glaube, so das Wichtigste war Moulin Rouge.
Ja.
Das habe ich ja dann erwähnt.
Soll ich mal noch meine letzte Frage stellen? Ich stelle nämlich immer eine Frage zum Schluss meiner Gespräche.
Mhm.
Die darfst du beantworten, auch wie du möchtest. Die heißt, was wünschst du dir?
Boah, das ist eine große Frage. Ich habe gerade in letzter Zeit ein unglaubliches Ruhebedürfnis.
Hm.
Und ja, also das ist jetzt im Anbetracht der Musik eine sehr paradoxe Antwort, aber Ruhe. Ich wünsche mir Ruhe, denn aus der Ruhe kommt ganz viel Neues hervor. Hm. Also mein Leben war sehr lange sehr turbulent, sei es durch irgendwelche Aktivitäten oder durch Emotionen. Und ich habe lange nicht viel Ruhe gehabt, würde ich sagen.
Mhm.
In letzter Zeit habe ich mich sehr stark danach gesehnt, habe sie auch gefunden und so zugelassen, würde ich auch mal sagen, weil das ja auch nicht immer so leicht ist, gerade wenn man viel will. Und habe dann gemerkt, dass aus der Ruhe plötzlich noch ganz andere Kräfte wachsen, die ich so habe. Und dass gerade, wenn ich mal zum Beispiel Blockaden hab in irgendwas, zum Beispiel sei es wie Texte schreiben, dass dann, wenn ich einfach mal zur Ruhe komme und das akzeptiere sozusagen, dass dann doch wieder irgendwas kommt. Vielleicht nicht so exzessiv wie davor oder so, aber es kommen andere Sachen. Also das heißt, Ruhe erschafft ganz viel Neues, was ich vielleicht vorher noch nicht kannte und was vielleicht auch so einen Schritt in Richtung Reife oder so darstellt und was mir gerade sehr gut tut.
Schön, zumal die Welt, glaube ich, gerade Ruhe braucht, oder? Also das kommt ja noch dazu, das wirkt ja auch jeden Tag auf einen ein, was hier so los ist auf der Welt.
Oh ja.
Ja, und da dann die Ruhe zu bewahren und sich selbst auch zu bewahren, das ist ja dann das... die Leistung, genau.
Ja, genau. Ich habe auch, also musikalisch betrachtet, festgestellt, dass Ruhe natürlich macht, dass ich vielleicht weniger produktiv bin, dass ich weniger Ideenfluten habe, nenne ich es mal, weil eine Ideenflut kann natürlich unheimlich kreativ und toll sein, aber die kann aber auch total ertrinken. Und ich bin jetzt gerade, glaube ich, in einer Phase, wo ich viel Ruhe aktiv zulasse. Also die letzten Jahre habe ich tatsächlich nicht ganz so viel produktiv Musik geschrieben wie sonst. Also ich glaube so jedes Jahr ein Lied, sage ich mal, oder vielleicht mal maximal 2 Lieder. Das ist für den Vergleich zu vorher nicht viel sozusagen. Also ich habe schon viel mehr in kürzester Zeit geschrieben. Aber dafür habe ich eben auch das Gefühl, dass ich selber glücklicher bin, vielleicht voller gelebt habe. Und die einzelnen Songs dann mehr schätzen kann, die ich auch dann gemacht habe.
Mhm.
Ja, ich brauche jetzt nicht irgendwie jedes Jahr ein neues Album rausbringen. So.
Das ja, vor allem nicht, wenn das auf Kosten deiner Gesundheit oder deiner mentalen Gesundheit ja dann ist.
Eben, genau. Und da setzt das so an, finde ich. Dieser Gedanke, Ruhe birgt halt insgesamt so viel, dass es halt auch auf Musik oder Theater oder Kunst eben voll die gute Auswirkung hat. Mhm. Aber das muss man natürlich erstmal erkennen.
Aber auch voll interessant, was du beschreibst, weil ich werde eigentlich meistens, es ist auch immer nicht ganz vorhersehbar, aber meistens werde ich dann kreativ, erst recht, wenn ich Ruhe habe. Und nicht andersrum. Also wenn es mir schlecht geht und ich nur am Schaffen bin, dann ist es selten, dass mir noch eine Idee für noch irgendein weiteres Projekt kommt. Meistens lasse ich es dann auch einfach nicht zu, weil ich denke, nein, ich kann gerade nicht, ist eh schon so viel, geh weg. Aber wenn ich Ruhe habe und sei es auch nur mal irgendwie Nachmittag, wo ich einfach nur im Wald unterwegs bin und mal kurz wirklich ausatme, so mit allem, dann kommt auf einmal wieder was rein.
Ah.
Und dann fängt es wieder an zu fließen, so.
Das hatte ich lang nicht. Also ich war lange immer am kreativsten, wenn ich sowieso schon voll gestresst war.
Wie anstrengend.
Ja, das ist eigentlich voll verrückt.
Ja.
Aber das
Ja.
war schon in der Schule damals so. Wenn wir Arbeiten geschrieben haben, dann hatte ich so irgendwie diesen Druck so, oh, du musst lernen, du musst noch das und das und das. Und dann kommt auch noch eine Melodie in den Kopf. Na toll.
Oh Gott.
Und dann habe ich
Wow.
oft eben auch dem nachgegeben und habe ein bisschen an den Musiken gearbeitet und weniger gelernt vielleicht. Und zum Glück war ich aber immer eine, der auch das Lernen sehr leicht fiel. Das heißt, es ging dann gleichzeitig. Und ja, so bin ich glaube, ich bin halt durch so turbulentes Leben sehr inspiriert. Aber ich habe eben halt auch wahnsinnig viele Ideen, Videos, Ideen, Soundfiles auf meinem PC zum Beispiel, die ungenutzt sind, weil da halt so viel drumrum war, dass ich dann das einfach nur mal eben festgehalten habe. Das kennt wahrscheinlich jeder oder jede, die irgendwie
Ja.
Musik machen. Ja, dass man dann das Potenzial zwar vielleicht hat, eben die Ideenflut ist da, aber man verarbeitet sie gar nicht. Und in der Ruhe, also da hatte ich manchmal zu wenig Ideen so, weil ich dann erstmal wirklich so ganz bei mir bin, dann habe ich manchmal auch gar keine Lust, mich auszutoben kreativ, weil ich endlich mal Ruhe habe. Und ich glaube, jetzt diese Mittellage zu finden, dass ich
Ja.
genug Ruhe habe, um die Dinge umzusetzen, aber auch schon Inspiration, das ist, glaube ich, so, ja, guck mal, das ist in einem Satz beantwortet, was wünsche ich mir? Ruhe und
Yay.
Inspiration im gleichen Maße.
Sehr schön. Wow, jetzt haben wir aber gut den Bogen noch geschlossen am Ende. Vielen Dank dir für das schöne Gespräch. Ich fand es ganz toll zu sehen, wie viel Unterbau unter deiner Kunst ist sozusagen. Also du hast jetzt ganz viel über die Gedanken und Gefühle gesprochen, die da alle so drunter liegen und wie viel da auch von da ist, dass es eben nicht einfach nur was ist, was du mal nebenher machst, sondern wirklich mit ganz, ganz viel ja, Gedanken verbunden. Das fand ich sehr inspirierend. Vielen Dank.
Gerne.
Vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Ihr findet alle Links zu Judy und zum Backstage-Podcast in den Shownotes dieser Folge. Schaut auch gerne mal auf dem Blog vorbei, da findet ihr Möglichkeiten, wie ihr mein Podcast-Projekt unterstützen könnt, falls ihr das möchtet. Ich freue mich aber auch, wenn ihr Backstage weiterempfehlt oder auf Instagram folgt. Falls ihr euch und eure Kunst gerne mal hier im Backstage-Podcast vorstellen möchtet, egal ob ihr das hauptberuflich macht oder als leidenschaftliches Hobby, dann meldet euch gerne bei mir, zum Beispiel per E-Mail an backstagepodcast@gmx.de. Bis bald! Tschüss!
Bye, girl.